bin Raphael Vogt.
Und ich bin Kathi Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Und wir werden von ganz tollen Menschen unterstützt.
Das sind Jenny und Lukas.
Ja, und Pixie.
Stimmt. Zusammen stehen sie hinter der Camping-App. Das tun wir auch.
Und damit starten wir. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Hallo ihr Lieblingscamper, sage ich jetzt gleich, weil du hast es mir das letzte Mal geklaut, Kathi.
Du hast es einfach völlig vergessen.
Ich hab's nicht vergessen.
Du bist schuld, nicht ich.
Du bist mir reingegangen.
Das stimmt nicht, das war die Folge davor.
Okay, lass uns nicht vor unseren Gästen streiten. Wir sind nämlich heute nicht alleine hier, wir haben Uta und Steve als Gast bei uns im Studio. Und ich freue mich total, weil wir planen das schon eine ganze Weile, diese Aufnahme. Und schön, dass ihr da seid und dass ihr es möglich gemacht habt.
Ja, super.
Hey. Ja. Juhu, hallo.
Wollen wir ein bisschen vorstellen?
Ja, starte du mal.
Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also Uta und ich, wir haben schon viel miteinander gedreht. Ich sage einfach das Letzte und das Erste.
Okay.
Das Erste, was wir miteinander gedreht haben, war Gute Zeiten.
Genau.
Und das Letzte war Kartenhaus.
Ja, zwischendurch hattest du irgendwas von der Sat.1-Sitcom im Kopf? Da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da verwechselst du mich.
Nein, Volles Haus.
Aber da warst du mit dabei?
Ja, da habe ich eine Episodenrolle gespielt.
Aber nicht mit mir, oder?
Nee. Also auf jeden Fall habe ich dann Reporter gespielt und du warst auch in dieser Serie.
Ja.
Ich musste tatsächlich gestern überlegen, wie sie hieß. Volles Haus gibt es ja jetzt mittlerweile in zig Formaten und unterschiedlichsten Sendern. So hieß die, ne?
Genau, so hieß die, ja.
Ja.
Wir sind uns nicht begegnet.
Also ich bin dir schon begegnet, aber ich habe offenbar keinen Eindruck hinterlassen an der Stelle.
Ich war jemand anderes zu dem Zeitpunkt.
Genau, also wir haben schon viel miteinander gedreht und uns begleitet jetzt auch schon ein paar Jahre eine Freundschaft. Und wir haben jetzt eine weitere Gemeinsamkeit. Und zwar haben wir alle auch eine Familie gegründet. Nicht miteinander, aber parallel zueinander. Und ihr seid auch lange mit dem Van unterwegs gewesen. Und in dieser Zeit, in der wir irgendwie Europa unsicher gemacht haben, ich glaube, ihr seid sogar ein bisschen über die europäischen Grenzen hinausgereist, haben wir uns immer wieder ausgetauscht und irgendwann mal festgestellt, okay, wir müssen darüber mal miteinander sprechen. Und umso schöner ist es, dass du, Steve, auch dabei bist. Über dich kann ich jetzt nicht so viel erzählen, aber Uta hat natürlich ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert. Irgendwann mal, als wir auf der Bordsteinkante irgendwie saßen in Berlin und sagte, du bist eigentlich schon dein ganzes Leben gereist. Das bedeutet, du bist mit der Familie schon viel umhergekommen.
Mhm.
Wie sah das aus? Warum? Und wo warst du schon überall?
Wo ich schon überall war, also ich war schon recht viel außer in Australien, war ich auf allen Kontinenten unterwegs. Ja, seit ich 6 Jahre alt bin ungefähr. Meine Mutter hat so das Reisefieber in mir sozusagen auch vererbt. Mit meiner Mutter war ich viel unterwegs.
Das heißt, du bist dieser Schulpflicht gewissermaßen entkommen oder wie war das?
Ja, die ersten Reisen waren jetzt noch nicht so lange, aber dann mit 9 sind wir damals ausgewandert. Von 9 bis 12 waren wir in Lateinamerika und da war ich teils in der Schule und teils hat sie sich auch Erzieherin und hat mich dann selbst unterrichtet.
Ja, wenn man natürlich so eine Möglichkeit hat, ist das toll. Wir haben uns das auch mal überlegt, aber für uns kam das nicht in Frage, selber zu unterrichten. Das haben wir uns selber nicht zugetraut.
Nee, das wollte ich nicht. Nee.
Aber damit ist eigentlich schon so ein bisschen die Brücke gebaut zu unserem heutigen Thema. Wir wollen natürlich über das Reisen sprechen, über das, was das Reisen mit euch gemacht hat als Familie und wo vielleicht ein paar Unterschiede auch sind zu uns, weil ich glaube, ihr habt schon Dinge anders gemacht unterwegs und auch über das, was danach kommt, weil das ja immer so eine Sache ist. Ne? Ich finde auch bei kürzeren Reisen früher, auch bei so Auslandsreisen, so dieses Zurückkommen nach Deutschland, das macht ja was mit einem und das gestaltet sich immer unterschiedlich und ich bin total gespannt, was ihr berichtet, wie sich das für euch angefühlt hat, mal wieder zurück zu sein und auch wie ihr zusammen klargekommen seid unterwegs. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr seid noch eine Familie, ihr seid noch ein Paar. Das erlebt man durchaus auch mal anders. Wenn man so ein bisschen in die Community guckt, haben wir auch schon ein paar Paare erlebt, die dann im Vanlife teilweise sogar noch zusammen unterwegs waren, aber gesagt haben, wir sind gar kein Paar mehr. Wir waren ein Paar und jetzt reisen wir noch miteinander, aber ja, wir sind nicht mehr vereint miteinander. Aha, okay, wie das geht, das war mir immer ein Rätsel, aber...
Aber man muss auch sagen, das erste Baby, ja, sag ich mal, das ist ja sowieso so challenging, dass sich ganz, ganz viele Paare in der Zeit trennen. Und wenn man dann auch noch auf so kleinem Raum unterwegs ist, dann hat man ja nochmal ganz andere Herausforderungen und vor allem hat man noch nicht mal mehr einen Rückzugsort, auch so als Paar und oder alleine als Mensch für sich und dann ist da ja auch noch jemand Neues dabei, der einfach die ganze Zeit jemanden braucht von einem. Ich finde, das ist was anderes und macht auch was mit einem und ja, das kann einen noch enger zusammenbringen oder halt auseinandertreiben. Das ist für jeden wahrscheinlich unterschiedlich, ja.
Ich glaube, unsere große Superpower ist, dass wir uns eigentlich nie so richtig Gedanken machen möchte ich meinen, oder? Also.
Von der Zukunft geplant? Nee, da war nicht viel dabei. Es war eher so ein Los und dann genau, haben wir uns dann angepasst an die Begebenheiten.
Wir haben überlegt, was unsere Route sein könnte und haben uns auf der Karte angeschaut, wo wir gerne mal hinwollen und was wir uns auf jeden Fall anschauen möchten. Aber wirklich teilweise ganz spontan von Tag zu Tag. Und wir wollten auch ganz lange tatsächlich nach Indien mit dem Van. Also das ist uns erst in der Türkei klar geworden, dass das gar nicht so einfach ist, wie wir uns das so vorgestellt hatten ursprünglich. Das heißt, ganz viel ist uns eigentlich wirklich einfach passiert auf Reisen, ohne dass wir es vorausgeplant haben oder vorausgedacht haben, was glaube ich total gut ist teilweise, manchmal auch nicht, aber ja.
Das Leben geschieht halt einfach.
Genau.
Das ist, ja, bei uns entwickelt sich das ja auch während des Reisens oft, wo es dann weitergeht und so weiter. Aber ich möchte nochmal ganz zurück zum Anfang. Wie kam der Gedanke, sowas machen zu wollen? Wie habt ihr euch, ihr sagtet, ihr habt euch nicht vorbereitet, aber ihr musstet ja ein Gefährt kaufen oder hattet ihr das schon? Und wie war das überhaupt? Also ihr habt ja auch eine Familie gegründet. War das Kind schon da oder wie hat sich das bei euch gestaltet?
Ja, letztendlich war ich vorher schon ein bisschen auf Reisen und das war so dann, ja, also ich habe dann so mein Leben ein bisschen abgebrochen gehabt, dann haben wir uns dann wieder getroffen und dann kam dann der Kinderwunsch zur Sprache und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das, aber das Reisen sollte sozusagen Teil des Plans bleiben und das ist er in dem Sinne auch und dann haben wir verschiedenste Modelle ausprobiert und da war Vanlife in dem Sinne ja ein bisschen die pragmatische Idee, dass man von A nach B kommt und auch viele Sachen mitnehmen kann, also weil das ist halt einfach, ne, mit dem Rucksack hat man halt dann auch eine Limitierung, wenn man den Kleinen dann auch nochmal rumträgt, dann ist man mit dem Van theoretisch praktisch auch mobiler.
Ja, wir hatten ja auch am Anfang tatsächlich und auch eine ganze Weile durchgezogen diese große Idee von, wir wollen keinen so tiefen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, dann machen wir uns mit dem Auto unterwegs. Nein, aber wir haben unser Kind, wir hatten ganz lange Stoffwindeln, die haben wir auch mit nach Thailand genommen und hatten dann immer so ein riesiges Paket an Windeln und das war zum Beispiel auch so eine Überlegung, wenn wir im Auto unterwegs sind, dann geht das alles ein bisschen einfacher. Wir hatten aber vor unserem Kind auch schon ganz kurz, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr, einen Minivan und haben festgestellt, dass das auch sehr viel Spaß macht, einfach unterwegs zu sein und praktisch alles dabei haben zu können, weil wir ja auch gerne fotografieren und die Ausrüstung dann mitunter auch einfach richtig schwer ist.
Genau. Oh ja.
Die Fotos, das habe ich vergessen zu erwähnen. Palo y Piedro?
Piedra.
Piedra. Was heißt übersetzt?
Stock und Stein.
Steve sammelt gerne Stöcker und oder hat mit Stöckern zu tun und ich mag Steine und unser Auto ist auch immer voll. Also unsere Wohnung mittlerweile auch. Der Kleine sammelt auch Stöcker und Steine. Genau, das ist.
Stöcker, Steine, Windeln, früher. Jetzt keine Windeln mehr?
Jetzt keine Windeln mehr.
Viel Platz entstanden. Okay. Was macht ihr mit den Fotos, die ihr unterwegs macht?
Zurzeit war das eher eine Lernkurve, dass wir gesagt haben, okay, also man muss sich ja dann auch nochmal mit was beschäftigen, außer dem Kinderalltag. Und da war die Fotografie unsere Schnittmenge, weil wir machen beide viele verschiedene Sachen. Und Fotografie war in dem Moment das Naheliegendste, was man halt irgendwie mit dem Kind auch machen kann. Und wenn man jetzt unterwegs ist. Und mit der Fotografie, wir haben verschiedene Kunstprojekte, machen auch mal eine Auftragsarbeit wieder. Aber die Reisefotografie war eher eine Dokumentation oder auch eine, ja, also einfach auch ein Lernfeld für uns.
Mhm. Ja, eine schöne Möglichkeit für mich dann gefühlt auch mit einem Baby auf dem Arm trotzdem durch ein Teleobjektiv in die Weite zu gehen. Also den Raum, den ich körperlich nicht bewandern kann, mir dann durch das Objektiv ranzuholen. Aber gleichzeitig auch das in Perspektive setzen von kleinen Dingen, die wunderschön sind in der Welt. Also Käfer oder ja, Blumen, Pflanzen, Erde, alles. Also einfach die Welt nochmal aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen. Das war so ein bisschen das, was uns beide total fasziniert und was wir gerne machen. Und wir hatten dann auf Reisen in Thailand begann das auch eine Idee einer Inszenierung von menschlichen Körpern in der Natur und haben das sozusagen in unserem Vanlife durch Europa auch fortsetzen können, weil wir dann dadurch natürlich auch ganz viele Orte besucht haben und uns da so ein bisschen körperlich positionieren konnten. Also ich war ganz oft das Modell und Steve hat fotografiert und das war so auch irgendwo ein roter Faden, den wir mitgenommen haben.
Total spannend. Jetzt habt ihr schon ganz viele Reiseziele so rausgehauen wie Türkei und Indien und Thailand. Thailand war jetzt noch eine Reise, die habt ihr vor dem Vanlife gemacht. Richtig? Oder dazwischen? Oder also rein chronologisch muss ich das mal jetzt einmal.
Also chronologisch war, dass wir zusammen auf dem Kanaren.
Nee, chronologisch waren wir 17.
Okay, jetzt kommen die guten
jetzt
Geschichten.
Jetzt kommen die guten Geschichten.
Und dann fangen du mal an mit den 17.
Ich weiß nicht, ist es dann noch eine gute. Nein, wir waren 17. Und also ich war irre verliebt in dich. Damals bin ich ja jetzt auch noch. Aber. Ja, und dann haben wir uns verloren und dann sind wir uns wieder begegnet. Auch 2020.
Auf der Welt.
In Berlin.
Oh, okay.
Im Plänterwald.
Im Plänterwald, genau. Und dann
sind wir über den Zaun geklettert.
Ja, das sollte man ja vielleicht jetzt nicht öffentlich.
Ja, wilde Geschichten.
Also doch, genau, die wollen wir natürlich hören.
Ja, wir saßen den ganzen Nachmittag in einem Geisterbahnwaggon.
Nein, wie cool. Ja. Beste Geschichte, okay. Genau. War das ein geschlossener Freizeitpark oder was ist das?
Ja, der ist nicht mehr auf, der war früher, der ist jetzt, naja, ja, dann so.
Ist Rio an der Stelle entstanden?
Nein,
ja, oh Gott. Noch nicht beim ersten Date.
Zweites halt, ja, ja.
Nein, auch nicht.
Nee, das kam dann später auf den Kanaren wirklich, also da ist dann Rio entstanden. Und dann kam dann irgendwann, weil ich war noch ein bisschen länger da, und dann kam dann der Anruf, ja, da ist dann doch was, ich habe ein bisschen mehr mitgenommen, als ich dachte. Also es war dann auch klar, dass ich wieder nach Berlin komme und genau, und dann kam dann sozusagen meine Lebensplanung kam hinterher.
Naja, es ging, gefühlt ging es ziemlich schnell, aber ich finde, wenn man sich als Teenager begegnet, dann hat man das Gefühl, die Essenz des Menschen bleibt. Also man weiß, was das für ein Typus ist. Ich wusste schon immer, dass Steve einfach jemand ist, der anders ist und auch zum Abenteuern einlädt. Also ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Und das mit dem Kind, das war auch ein Wunschthema von uns beiden. Aber dass es dann so schnell funktioniert, hätten wir nicht gedacht.
Spannendes bei uns
das
auch.
Das kennen ja. Wir auch, ja.
Ja. Okay, aber dann kam die Lebensplanung, wie du sagst, dazu, Steve, und dann?
Ja, die ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen. Also,
bist du noch dabei.
Ja,
okay.
Immer mal wieder was Neues, aber es war auf jeden Fall, sag ich mal, ein großer Wunsch von mir, das Reisen vorzuführen. Und dann mit der Konstellation, dass da jetzt noch so ein kleines Lebewesen bei uns ist, gesagt, okay, wie machen wir das? Und da war als erstes dann Thailand auf dem Tablett, weil ich bin, wie gesagt, schon relativ viel auf der Welt unterwegs gewesen. Und da ist halt, sage ich mal, das Gesundheitssystem relativ gut aufgestellt. Und da hat man auch am Anfang noch ein Bedenken, was man alles nicht weiß. Dass man dann theoretisch auch, also ist nichts passiert oder so, aber genau, dass man halt die Möglichkeit hat. Und da haben wir gesagt, okay, dann testen wir das erstmal, wie das ist, mit einem Kleinkind unterwegs zu sein. Und dann war 4 Monate.
Ich glaube, dass wir irgendeine U-Untersuchung auch tatsächlich in Thailand machen mussten.
Oh.
Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau, wir hatten irgendwie die ersten, wir haben gesagt, 3-4 Monate haben wir noch in Berlin verbracht, die ersten U's gemacht und dann sind wir rüber nach Thailand. Und dann haben wir sozusagen ja resümiert und haben überlegt, wie machen wir das, weil man dann da vor Ort nicht so mobil war mit einem kleinen Kind. Und dann kam halt sozusagen die Idee mit dem Vanlife. Hatten wir davor schon einen Van?
Ja, diesen blauen.
Genau.
Aber da waren wir noch zu zweit.
Da waren wir noch zu zweit, genau. Da wollten wir das mal testen, weil ich kannte das halt aus meiner Kindheit schon, das Vanlife. Und ob das denn was ist, na, mal so einen ganz billigen VW. LT.
Ich also, bin froh, wenn ich weiß, welche Farbe das Auto ist.
Blau. Das weiß ich jetzt auch. Blau. Ja.
Den haben wir wirklich für 3.000 Euro oder was haben wir den auf eBay haben wir den geschossen und haben dann sozusagen ein paar Monate einfach so rumgereist und hatten das ausprobiert. Und da wussten wir schon, ach, das ist was ganz Nettes.
Mhm. Wir waren noch am Tag, bevor Rio auf die Welt gekommen ist, waren wir noch im Auto unterwegs.
Ah, das stimmt.
Und haben die Kraniche fotografiert in Linum.
Ja.
Der Empfehlung bin ich gefolgt. Da war ich mit Ossian dann auch irgendwann mal, nachdem du es empfohlen hast. Wir haben uns die auch angeguckt.
Ja, wunderschön, ne?
Ich fand's super. Ossian war irgendwann mal so, können wir wieder nach Hause fahren? So nach dem 500. Kranich war sie dann so, okay, jetzt habe ich genug gesehen. Also Kinder sind manchmal sehr ehrlich, aber ich fand's toll, beeindruckend.
Okay, aber dann nach Thailand seid ihr zurück und seid von Deutschland aus gestartet.
Ja genau, ich habe dann noch meinen Führerschein fertig gemacht. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer Familie, die nie ein Auto hatte. Und es ist wirklich so, wenn Freunde mich mit dem Auto mitgenommen haben, ich wusste noch nicht mal mehr, was für eine Farbe dieses Auto hatte, weil ich da wirklich nie ein Auge oder einen Gedanken dran verschwendet hatte. Und dann war das plötzlich durch diese Idee, dass wir uns mit dem Auto unterwegs machen, ein Thema, dass es natürlich auch ganz gut ist, wenn man sich mal ablösen kann. Ich glaube, ich kann es immer noch an einer Hand abzählen, wie oft ich es am Ende tatsächlich gemacht habe.
Also du hast erstmal deinen Führerschein gemacht?
Ich habe erstmal meinen Führerschein gemacht. Also ich hatte eigentlich, ich habe eigentlich schon schwanger angefangen und war dann aber irgendwie auch nicht, war dann doch zu zappelig und zu unruhig. Dann habe ich es danach, nach Thailand, habe ich es dann zu Ende gemacht.
Hattest du auch diese 3,5 Tonnen Problematik auf deiner Seite dann? Oder durftest du schon 3,5 Tonnen fahren mit dem Führerschein?
Ja, mit dem neuen Kindern. Genau, so, das ist 3,5 Tonnen.
Schnitt.
Nee, 3,5 Tonnen natürlich. Da waren wir limitiert, dann waren wir da auch wegen der Autosuche oder was limitiert, aber stimmt, das war auch so ein bisschen ein Grund, warum wir aus Thailand wieder, um den Führerschein fertig zu machen von dir. Wir hatten ja nicht diesen großen Superplan, wo wir jetzt genau hinfahren und wie lange und was.
Ich hatte aber meine theoretische Prüfung schon gemacht, bevor wir nach Thailand sind, ne? Und deswegen hatte ich nur noch ein Jahr inklusive Thailand Zeit, um die praktische Prüfung zu machen. Ne?
Genau, und es war halt die Idee, dass man sagt, wenn wir irgendwo in Kasachstan sind, dass dann eine lange, weite Strecke oder so, dass dann schon auch angenehm wäre, wenn die Uta auch Auto fahren könnte. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
Kann sie ja jetzt.
Theoretisch. Praktisch möglich, okay. Genau.
Praktisch auch. Ja.
Also bei uns war auch mal dieser Gedanke im Kopf, dass wir so gesagt haben, es wäre schon ganz praktisch, wir haben es nicht wirklich praktiziert am Ende. Also,
ich glaube, ich bin einmal gefahren.
Ja, einmal. Gut, du hattest den Führerschein schon, ne? Also das macht natürlich schon nochmal einen Unterschied, einen ganzen Führerschein zu machen. Aber ich kürze mal ein bisschen ab. Mich würde mich interessieren jetzt, wie hat sich denn diese Reise dann gestaltet? Dieses eine letzte Jahr Vanlife. Wo seid ihr überall gewesen und welche Länder habt ihr bereist? Und sucht euch mal eins aus, über das wir vielleicht 5 Minuten sprechen.
Ja, ich meine, ein Jahr hört sich vielleicht für Leute, die das nicht viel machen, erstmal lang an oder was. Aber gefühlt waren wir bei vielen Ländern dann doch schnell unterwegs. Also so schnell im Relativ, ne? Mit dem Kleinkind ist man immer langsam. Also wenn wir 3-4 Stunden gefahren sind am Tag, dann war das schon viel vom Rhythmus her. Und dann hat man ja auch immer wieder was zu tun im Vanlife. Hast ja Nahrung, Benzin, Wasser, also die ganzen logistischen Sachen. Und dann war so ein Tag auch schnell wieder rum. Und da hat man jetzt noch nicht groß was entdeckt. Also man hat jetzt noch nicht irgendwie Highlights oder was bereist. Aber wir sind ursprünglich los dann von, wir haben die Route durch Deutschland gemacht und alle Leute nochmal besucht, weil wir gesagt haben, wir wollen einmal um die Welt. Oder das war erstmal die Zielrichtung vom Reisen her. Und sind dann von Deutschland über Ungarn, also Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, griechische Inseln, griechische Festland, Nordmazedonien, Albanien, Serbien, Ungarn, Deutschland, dann Italien wieder. Ja.
Boah, voll gut, dass alles direkt aufziehen können. Habt ihr das vorher
nein,
besprochen?
Wir haben uns vorbereitet, weil wir wirklich nochmal überlegt haben, wie war's.
Beste Gäste. Ja. Richtig gut.
Das war's aber auch schon an Vorbereitung.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Das war wunderbar. Bei der nächsten Reise können wir dann nochmal berichten.
Am Ende hatten wir auch echt das Gefühl, dass wir irgendwie doch zu schnell waren. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Herz manchmal gar nicht hinterhergekommen ist. Weil wir wirklich so tolle, schöne Schauplätze auch besucht haben. Also gefühlt einer nach dem anderen. Aber auch das Wetter. Also wir waren in Griechenland, sind wir über die Berge und es lag überall Schnee. Und wir sind dann aber wieder runter auf Kreta an den Strand und lagen zu dritt in dem Auto. Und das wackelte, weil der Wind wirklich, du hast dich dann, glaube ich, auch noch so hingestellt, dass uns, also wir hatten wirklich Angst, dass das Auto irgendwie umgeblasen wird sozusagen. Solche Erlebnisse machen es dann irgendwie aus. Oder, ich weiß nicht, mir ist letztens eingefallen, durch deine Anfrage, ob wir jetzt kommen, habe ich auch nochmal Revue passieren lassen und mir ist eingefallen, wir sind in die Türkei eingereist und wir hatten keine SIM-Karte, wir hatten auch kein Geld gewechselt und irgendwas war noch, wir hatten gar kein Benzin mehr oder irgendwie waren wir so super krass unvorbereitet, aber fanden uns dann plötzlich in der schönsten Landschaft wieder. Also das sind so Höhen und Tiefen, die dann so aufeinandertreffen, aber die natürlich auch aufwühlen und einen Eindruck hinterlassen und irgendwie verarbeitet werden müssen.
Das stimmt, das war ganz spannend. Als wir in der Türkei eingereist sind, dann war wirklich die Sache, dass ich dann oft, alleingelassen wurde vom Autofahren und von der Planung und Uta hat dann den Kleinen in dem Sinne und dann, das war das dann schon. Und dann sind wir dann irgendwie über die Grenze rüber und dann musste man, glaube ich, so 2, 3, 4 Stunden oder was, also ewig lange anstehen, bis man dann über diese Grenze rüberkam. Und dann sind wir endlich rüber und dann war, okay, Internet aus. Und wir waren so, ah ja, da war doch was. Da war doch irgendwie die Geschichte, dass jetzt hier nicht mehr Europa ist und wir sozusagen keinen Internetempfang mehr haben. Okay.
Kein GPS auch, ne?
Ja, genau. Dadurch ist dann halt auch kein Google Maps mehr dann da und dann hat man auch, wie machen wir das? Geld haben wir auch nicht jetzt hier. Was ist denn alles eigentlich für eine Währung? Ach ja, Lira. Ah ja, super. Und dann waren wir dann mitten in der Nacht natürlich, ne? Wir waren ja mehrere Stunden dann.
Fahren wir zum nächsten Ort. Aber wie kommen wir da hin? Wo ist der?
Wo ist der? Dann fahren wir doch einfach mal jetzt hier runter von der Autobahn. Okay. ging. Und dann waren wir wirklich in einer absoluten Walachei in irgendeinem türkischen Dorf, die glücklicherweise extremst nett waren.
Die haben uns erstmal zum Tee eingeladen.
Und die haben uns zum Tee eingeladen und eine Erdbeermilch gab es auch für den Kleinen. Und genau, und dann saßen wir da gegenüber und dann mit Google-Übersetzer hatte der dann sozusagen, um zu verstehen, was wir da eigentlich wollten, weil die haben uns alle ein bisschen komisch angeguckt. Da sind auf einmal so eine deutsche Familie, die steht da mitten in unserem Dorf und die will irgendwas von
nachts.
Uns. Nachts. Nachts halt. Genau, und da hat der eine uns nochmal ganz kurz so einen Hotspot gegeben, damit wir irgendwo einen Platz hinstellen, also zum Finden, wo wir schlafen können. Und sind dann auch nochmal in Walachei. Die Landschaft war extrem schön,
ja,
ne?
Ja.
Genau, und da sind wir nochmal 5 Kilometer rausgefahren. Und am nächsten Tag war es dann auch ein bisschen einfacher. Dann haben wir uns da nochmal mit diesem Hotspot, hatten wir schon mal so einen Pin gesetzt in der Google Maps, dass wir dann sozusagen ohne Internet in eine Stadt reinkommen können. Hatten uns da dann auch eine SIM-Karte geholt und ein bisschen Geld abgehoben und waren dann auch ganz vorbereitet am nächsten Tag mit unserem kleinen Kind. Mitten in der Türkei. Und ja, das war dann unsere Ankunft in der Türkei. Aber kann man auf jeden Fall empfehlen, dieses Land. Weil es ging ja auch gut. Wir sind ja noch am Leben. Und ja, es ist ja sehr reisefreundliches Land.
Ja, ganz, ganz, ganz gastfreundlich. Und die Landschaft ist wunderschön. Also wir sind ja auch eingereist in die Türkei und waren so ein bisschen, gerade wenn man dann nachts in so einem türkischen Dorf landet. Und auch die Sprache hat ja vielleicht erstmal was. Ich glaube, wenn man als Ausländer Deutsch hört, dann klingt das auch nicht angenehm, oder? Ja, deine Handzeichen, Raphael. Ja. Und Türkisch auch. Und es ist uns, glaube ich, ein, zweimal passiert, dass wir da standen und irgendwie, was war das, Wasser getankt haben. Und dann hörten wir hinter uns plötzlich jemanden Türkisch sprechen. Und wir haben uns erstmal erschrocken umgedreht und dann stand da jemand den Arm voller Pflaumen oder hat uns irgendwie den Gartenschlauch empfohlen, um besser Wasser einfüllen zu können. Das waren so ganz oft Momente, wo wir dachten, okay, wow, das ist, hatten wir nicht drüber nachgedacht. haben wir aber auch gar nicht erwartet. Und das war wunderschön. Also ein ganz, ganz tolles Land.
Ja. Wir kennen das mit dem Einreisen und nicht dran denken. Wir hatten das in der Schweiz genauso. Wir sind reingefahren und dachten so, huch, jetzt plötzlich alles weg. Ach Mist, ja klar, die Schweiz. Und da wollten wir uns auch aufhalten, sind auch erstmal noch mit der Karte gefahren, die noch eben gerade so geladen war auf dem Telefon. Und in dem Moment, wo wir abgefahren sind und mal anders gefahren sind, war es sogar alles weg und das ist auch Mist. Ja, aber wir kennen das Problem, ist natürlich die Schweiz dann nochmal ein bisschen anders als in die Türkei einzureisen, ganz klar. Das ist ein kleiner Unterschied, aber wir hatten das auch schon. Also von wegen, wir planen, alles tun wir ja auch nicht. Wir fahren ja auch irgendwie meistens recht planlos umher.
Ja, also wir sind auch nicht immer vorbereitet. Aber ich meine, klar, die Türkei ist nochmal eine andere Hausnummer als jetzt die Schweiz. Aber ich wollte auch nochmal auf das zurück, was du vorhin sagtest. Du sagtest, es klingt immer so viel, ein ganzes Jahr, aber man erlebt ja auch jeden Tag was Neues, weil man meistens ja immer irgendwie weiterfährt und irgendwas passiert immer. Und ich habe das nämlich auch gehabt unterwegs, dass ich irgendwie nach 2 Wochen dann gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr. Und ich habe richtig gemerkt, dass dieses ständig neue Abenteuer erleben, neue Dinge lernen, neue Dinge sehen. Ich war irgendwann so drüber, dass ich mich einen ganzen Tag lang hinten ins Bett gelegt habe, egal was für schönes Wetter war oder so. Und ich musste das erstmal verdauen. Ich musste erstmal das Ganze sacken lassen, damit ich das auch wieder neu genießen kann. Mhm. Und dann war man doch, also es sind so, ja, sehr privilegierte Probleme, aber es war schon so, wenn man die ganze Zeit, jeden Tag, wir sind meistens jeden Tag weitergefahren, wenn es auch nur diese 2-3 Stündchen waren oder haben nur den Ort gewechselt, aber wir sind nicht so oft länger an einem Platz geblieben und da habe ich gemerkt, wow, das geht mir zu schnell, das ist mir zu viel, deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du sagtest, dass du da Zeit brauchtest, da mal runterzukommen und das zu verarbeiten und so, ja.
Ja, aber lustig, dass du sagst, privilegierte Probleme, ne? Also es stimmt. Aber ich finde, wenn man dann eben hierher zurückkommt, dann nimmt man erst wahr, wie viel von dem, was man zurücklässt, wie viel man eigentlich nicht braucht und das Gefühl bekommt, man müsste aber schaffen, Häusle bauen. Also natürlich ist daran auch nichts Verkehrtes, aber wir hetzen ja hier durch unseren Alltag nochmal viel krasser, als wir im Van unterwegs waren. Es ist dann so ein Zwischending zwischen natürlich immer auch schnell weiter, weil das auch verführerisch ist, von einem Punkt zum nächsten und das wollen wir uns anschauen. Und wir waren auch am Anfang, als wir aus Berlin weg sind, wir haben auch überlegt, das war im Spätsommer 22, dass wir uns dann auch ein bisschen beeilen mussten, weil der Herbst zog ja ins Lande. Und dass dann sowas wie Wäsche machen oder einkaufen übelst lange dauert oder ich habe teilweise dann auch noch die Windeln von Hand gewaschen im Van und das irgendwie den ganzen Tag und dann trocknet und dann muss man doch noch 2 Tage stehen, bis die Wäsche trocken ist und so, ne? Aber gleichzeitig hetzt man hier auch so durch den Alltag, dass ganz viel verloren geht. Also ich habe auch das Gefühl, ist auch vielleicht ein bisschen der Grund, warum wir glauben, dass das Reisen für uns jetzt auch erstmal weitergehen muss, dass wir uns hier schneller verlieren in diesem Alltag, weil jeder irgendwie so sein Ding macht oder weil man das Gefühl hat, plötzlich sind ganz andere Dinge wichtig als das Paarsein. Also sicherlich ist es eine Herausforderung, so auf engstem Raum zu sein, eine ganze Weile und nicht irgendwie einfach in sein Zimmer zu gehen und die Tür zuzumachen. Oder klar, man kann dann wandern. Ja, so. Aber man muss sich ja doch miteinander auseinandersetzen. Ja, insofern, beides alles hat immer zwei Seiten. Ne?
So. Ja, das stimmt.
Lass uns kurz nochmal über das Timing sprechen. War das was, wo ihr unterschiedlich tickt? Also wie war das so Reisegeschwindigkeit beispielsweise? Ich meine, ihr hört das jetzt gerade nicht, aber wir nicken an ganz vielen Stellen, weil wir natürlich mit denselben Dingen zu tun hatten, auch als Paar und reisend. Ganz viele Dinge kann man total übereinander legen. Aber wie war das zwischen euch beiden? Gab es bei euch jemand, der sich gerne mal ein bisschen länger installiert hat oder auch mal vielleicht einen Monat sogar an einem Ort verblieben ist? Habt ihr euch mal getrennt, dass ihr mal gesagt habt, ich bin jetzt mal einen Monat zurück in Deutschland oder besuch mal jemand anders?
Das stimmt gar nicht wirklich zur Debatte, muss man sagen. Also ja, wir waren dann auch später.
Wir hatten zwar ein Klappfahrrad, ne?
Wir hatten ein Klappfahrrad, genau. Aber ich glaube, das war jetzt auch wirklich dem zu schulden, dass wir mit dem Kleinkind erstmal so insgesamt so beschäftigt waren. Man ist halt sehr viel draußen in der Natur und wirklich das Meditative in dem Sinne fast weiß nicht, dass das. Oder? Im Rhythmus hatten wir eigentlich nicht. Wir haben uns eher dem angepasst, was wir gerade gebraucht haben. Und gab dann später im Winter in Griechenland, gab es ein paar Stellen, wo wir dann 2-3 Wochen waren.
Mhm. Wir waren auch in der Türkei, waren wir ja eine ganze Weile da in diesem Tal, auf einem Rainbow Gathering.
Wir haben auf jeden Fall verschiedene Stellen gehabt oder auch einen Bekanntenbesuch gehabt. In der Südtürkei waren wir auch 4-5 Wochen oder was. Mhm. Aber ich glaube, es war dann eher dann auch dem zu schulden, dass wir am Anfang so ein bisschen spät losgefahren sind. Also wir waren halt Richtung Spätsommer und dann war sozusagen der Winter in unserem Nacken. Und dann wollten wir halt nicht wirklich das Vanlife im Winter, wo es zu kalt wird oder was. Und deswegen war es dann irgendwie die Zielrichtung Türkei. Und da hatten wir das Gefühl, wir sind eher zu schnell gefahren. Durch Rumänien hatten wir auch das Gefühl, da gibt es ganz viele Ecken, die super spannend waren, aber wo wir nicht exploren konnten. Also es war dann eher eine Strecke. Und dann so 2-3 Highlights uns ausgesucht. Und dann war auf einmal so ein bisschen der Bedarf dann, dass wir eine Südtürkei, okay, jetzt ist es erstmal warm. Und dann wollten wir eigentlich über den Iran dann weiter.
Hatten dann aber irgendwas von Canede Passage gehört und haben gedacht, das gibt's auch noch. Und dann war aber der Iran ja auch kein so sicheres Gebiet zur damaligen Zeit, noch mehr vielleicht. Und wir mit unserer ganzen Kameraausrüstung haben gedacht, ey, wir können da auf gar keinen Fall durchfahren. Aber ich würde sagen, so insgesamt dadurch, ich glaube, was das betrifft, ticken wir eigentlich doch ziemlich ähnlich, überraschenderweise. Also dass dieses sich irgendwie verlieren im Foto machen oder einfach nur in der Natur sein, das können wir beide ziemlich gut und gleichzeitig irgendwie die Neugierde auf alles, was noch drumherum ist, da haben wir gleich getickt. Aber vielleicht in der Verarbeitung unterschiedlich, ne? Ich brauche immer eine Weile, bis ich auch bei Menschen ankomme oder ja, an einem Ort oder den Ort innerlich auch wieder gehen lassen kann, so. Aber das hat unser Reisen nicht beeinflusst.
Jetzt hast du gerade das Rainbow Gathering, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja.
Gesprochen. Was habt ihr da gemacht? Also ihr habt euch einer Community angeschlossen, ihr wart eine Zeit lang unter Menschen, also jetzt nicht nur eher solitär als Familie unterwegs, wo man ja, glaube ich, nicht so schnell Anschluss kriegt meistens, also man sagt vielleicht mal hallo, aber reist ja dann weniger mit anderen umher. Wie kam es dazu und was war der Grund?
Das war ja überhaupt unser Traum eigentlich, dass wir entweder, hatten wir die Idee, dass wir irgendwie mit Leuten eine Art Wandertanzzirkus machen oder halt auch andere junge, frisch gebackene Familien kennenlernen, die mit uns unterwegs sind. Also wir haben dann am Ende, gerade auf Kreta, weil man da gut überwintern kann, haben wir viele Paare in Elternzeit, oder was heißt, wir haben ein, zwei Paare in Elternzeit getroffen. Also
ist dann schon viel, wir kennen das mit ja. den wenig
aber das waren dann, das Familien, sind dann,
die man trifft.
Das sind dann die ganz kleinen Kinder, also jetzt nichts unmittelbar für Rio und ja, oder die Rentner und das Rainbow Gathering, wussten wir davon?
Wir hatten dann davon gehört, genau. Also es sind ja auch so ein, ja, wir haben es denen nicht angeschlossen. Also wir waren ja noch nicht, letztendlich waren wir da auf dem Parkplatz, weil die sind dann immer so, dass der Platz als solches von Elektrik und Fahrzeugen oder was befreit bleibt. Das heißt, von da, wo wir geparkt haben, weil wir natürlich mit dem Kleinen, das war oben im Hochland in Bergen, das heißt, es war nachts dann doch schon recht frisch. Das heißt, mit dem Kleinen waren wir auf jeden Fall darauf angewiesen, im Van zu bleiben, nicht im Zelt. Und dadurch waren wir so ein bisschen separat auch. die Landschaft war super schön und die Leute sind da auch recht speziell, muss man sagen, was so.
Das sind ja so Gemeinschaften von Abenteurern und Anderslebenden, Hippies, die sich sozusagen einen Monat lang bilden, von Halbmond zu Halbmond.
Genau, von Neumond zu Neumond.
Neumond zu Neumond. Genau. Und wo sozusagen auf Basis des, wir leben in Gemeinschaft miteinander, Küche entsteht, aber auch ein großes Feuer, an dem gemeinsam gegessen wird. Es werden Workshops abgehalten, man kann teilnehmen, mitmachen, es wird gesungen zusammen. Also dieses Leben in Gemeinschaft auf Basis der pure Nächstenliebe und Abenteuerlust sozusagen. Das ist eine gute Möglichkeit und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir das vielleicht auch jetzt in Zukunft nochmal besuchen. Also es gibt auch viele Familien, die das mitmachen und demzufolge viele Kinder, weil das ist auch unser Thema immer wieder und zunehmend immer mehr, dass wir jemanden für den Kleinen finden, damit der auch Kinder um sich herum hat, ne? Und so ein Rainbow Gathering ist natürlich eine gute Möglichkeit, um auch andere Familien oder andere Menschen mit Kindern zu treffen. Deswegen war das ganz schön für uns.
Das klingt total spannend, muss ich sagen. Wir haben uns ja bewusst so gegen so Communities irgendwie anschließen entschieden, weil wir einfach weiterreisen wollen und wir sind ja immer in so einem Flow gewesen, alle zwei Nächte mindestens weiter. Aber fangen wir nochmal an, wie habt ihr das gefunden? Woher kennt ihr das? Seid ihr in einer Telegram-Gruppe oder findet man das bei Facebook-Gruppen oder wie weiß man davon? Ihr habt euch damals ausgetauscht, wie macht ihr das mit der kurzen, habt ihr da irgendwelche Communities? Ich weiß noch, dass das damals kam, deswegen ist mir das jetzt auch für unser Gespräch so eingefallen. Also wie seid ihr daran gekommen und habt euch denen angeschlossen dann?
Ja, das ist in dem Sinne nicht eine feste Community, das sind ja wirklich, die haben die Regel, dass sie alle 7 Jahre höchstens an dem gleichen Platz gehen und dann wollen sie sozusagen weit weg von der Zivilisation und die Idee davon ist natürlich sehr idealistisch, also dieses Ganze unkommerziell, es wird nichts elektronisch verbreitet, also die Einladung ist wirklich Word by Mouth, also man muss jemanden kennen, der dann da eingeladen ist, aber es gibt auch da Webseiten und Foren, diverse Telegram-Gruppen und so, ja, die trifft man dann durch Zufall irgendwo und dann, ich weiß gar nicht, wie wir das ursprünglich rausgefunden hatten, aber es war auch in der Zeit, wo wir einen alten Bekannten von mir besucht hatten in der Antalya-Region, die da auch ein Haus haben und genau, ich glaube, mit dem waren wir vorher in Kontakt und da hatten wir das irgendwie rausgefunden. Und
dann entschieden ganz spontan, dass wir da einfach auch hinfahren, ja.
Aber es gibt ja ganz viele Community-Orte, also wo Leute sich dann niedergelassen haben, aber da haben wir auch nicht viel bereist, also oder viel besucht, dass wir da irgendwie, wir hatten auch so einen Führer. Also
gibt's Eurotopia.
Genau, da gibt es verschiedenste Communities, die da aufgelistet sind, ganz europaweit und teilweise weltweit. Und das war uns auch immer nichts, dass wir da gesagt haben, weil rein theoretisch wäre das natürlich praktisch, wenn man da irgendwo einfach hinfährt und dann schon ein kleines Setup hat. Aber ja, dann zu fremd dann dazu zu stoßen, haben wir dann auch nicht gemacht. Und diese Gatherings in dem Sinne sind ja genau das. Also sind ja ganz viele Reisende. Da gibt es keine festen Strukturen in dem Sinne.
Ja, weil ich glaube, so Gemeinschaften brauchen natürlich auch Regeln. In diesem Eurotopia-Führer haben die Gemeinschaften, die jetzt meistens einen festen Wohnsitz haben, haben die Möglichkeit, sich auch vorzustellen. Und dann steht da auch immer, wir sind vegan und wir sind friedlich und wir lieben Ökologie und wir Landwirtschaft und ja, und das ist dann. Also merke ich manchmal, wie es mir dann den Hals zuschnürt und ich denke so, oh, ich möchte aber keine Wandzeitung basteln oder so. Das war ja das zweite Rainbow Gathering, was wir zusammen erlebt haben. Und das war für mich das erste, das war noch ein kleines auf den Kanaren. Das war für mich schon ein totaler Kulturschock, weil man ja wirklich ums Feuer herum sitzt und oder vorher, bevor man isst, auch zusammen singt.
Und war das auf La Gomera?
Nee, das war auf Gran Canaria. Ja, tut mir leid.
Das hätte so gut dahin gepasst.
Hättest du da gerne mitgesungen?
Wir haben sowas erlebt, deswegen hat es uns, dachte ich jetzt eventuell, es wäre so La Palma, La Gomera.
Und das war klein. Ich muss auch sagen, es wird ja so finanziert, dass dann ein Klingelbeutel rumgeht und man spendet was. Und irgendwie schafft es diese Gemeinschaft, diesen Monat lang zu überleben. Und es ist auch total interessant, also was es braucht, um Gemeinschaft zu schaffen, dass jeder sich irgendwie verantwortlich fühlt und mitmacht und den Platz dann am Ende auch wieder so hinterlässt, wie er vorgefunden wurde. Es ist eine schöne Sache, aber das erste Rainbow Gathering, was ich erlebt habe, war wirklich überfordernd für mich. Und das zweite war dann tatsächlich in der Türkei ein Welt-Rainbow-Gathering, also ein richtig großes. Und da habe ich das erste schon fast vermisst.
Ach, weil das so ein bisschen intimer war dann.
Ja, weil es auch nicht ganz so chaotisch war. Es war schon, also landschaftlich war das schon, dieser ganze Boden oder das Stück, auf dem dieses Rainbow Gathering stattfand, war schon sehr, man hat sich da teilweise schon sehr verloren auch, also weil es so viele Leute gab.
Es war riesig auf jeden Fall. Das war so ein bisschen wie Jurassic Park, also es war ein ganz, ganz abstraktes Gelände. Da irgendwo in den Bergen von der Türkei.
Ja, wie so ein verlorenes Tal, ja?
So genau, und so ein paar tausend Jahre alte Pinien oder was die dann da, das war eigentlich das, was uns auch da ein bisschen gehalten hat. Also wir waren, man muss jetzt auch aufpassen, weil das war jetzt auch nicht maßgeblich von unserer Reise. Wir waren dann, glaube ich, 3 Wochen oder 2,5 Wochen oder so. Und da ist es ein bisschen separat. Also ich glaube so insgesamt, also die, wie gesagt, die Idee von diesem Netzwerk oder diese Entstehung von einem nicht kommerziellen, nicht elektronisch Festival oder Gathering ist wunderschön, aber dann stehen die sich auch gerne selber im Weg. Ne? Mhm. Dann geht es dann darum, wer kocht und wer bereitet die Sachen vor und die Sachen, die gemacht werden müssen. Und dann gibt es dann 2, 3 Leute, die dann, und dann gibt es wieder 50, die dann eher so sagen, ach nö. Und genau, und dann wird es dann auch kompliziert. Deswegen fanden wir uns eigentlich ganz sicher da mit unserem Parkplatz weiter weg und haben uns immer mal wieder so da in. Ja.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man auf der Suche ist, sich so etwas anzuschließen, da muss man schon proaktiv darüber reden, dass man vielleicht jemanden trifft, der Informationen hat, dass man sich dann wirklich connecten kann, richtig?
Möchtest du Kathi einladen?
Stimmt. Wendet euch an Steve, wenn ihr wissen wollt, wie ihr da reinkommt.
Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Telegram-Gruppen und da gibt es auch dieses, kann man auch in Google, gibt es eine Webseite und da gibt es die großen und dann, wenn man will und wenn man da wirklich also sucht, dann kann man da auch die Informationen finden und wahrscheinlich auch eine Einladung fürs nächste.
Ich glaube, letztes Jahr gab es ja auch eins im Harz. Letztes Jahr. Da wurde auch groß darüber berichtet, weil die umliegenden Gemeinden nicht so begeistert davon waren, dass da jetzt 1000 Hippies irgendwie auf einem Feld campen. Also,
ich weiß
auf
gar
dem
nicht,
Blocksberg.
Ich möchte das Momentum nutzen und kurz eine Brücke schlagen nach Berlin, denn ihr habt ja euer kleines eigenes Rainbow Gathering auf dem Alexanderplatz veranstaltet, dem Platz hier in Berlin, der so ein bisschen als Brennpunkt immer in den Medien ist. Und da habt ihr so ein Tanz-Mit-Festival ins Leben gerufen. Ist vielleicht nicht ganz das Rainbow Gathering?
Ja, wir singen nicht. Nee,
wir singen
aber ihr tanzt.
Es geht ums Tanzen und Bewegen und kreativ den Raum ergreifen, oder?
Genau. Ja. Holt uns kurz ab.
Ja, also ich glaube, das würde jetzt einige Leute irritieren, wenn sie das in dem Kontext sehen. Aber es geht einfach wirklich darum, Tanz mit ist unser Festival. Das haben wir dann initiiert letztes Jahr das erste Mal im öffentlichen Straßenraum. Und die Idee ist sozusagen wirklich die Diversität von Tanz im öffentlichen Straßenraum. Also sozusagen fernab von geschlossenen Studios und kleinen Theatern, alles an Tanz zu zeigen und zugänglich zu machen für jedermann. Also mit anderen Worten, halt ohne Eintritt und dann kann jeder mitmachen oder sich Performance angucken. Und das ist in dem Sinne auch vom Konzept dann auch umgesetzt worden. Also wir hatten von Buto zu Tango, von Kindertanz zu Senioren, von Hochprofessionellen zu Amateuren, Teenagergruppen, alles dabei und werden es ja genau wieder machen.
Ich würde das ja eher so in anderen Bezirken in Berlin verortet sehen, aber ihr habt es am Alexanderplatz gemacht. War das eine bewusste Entscheidung, dass es am Alexanderplatz stattfinden muss?
Diese ganze Idee fußte darauf, dass wir beide vorher schon Künstler waren, freischaffende Künstler und auch die Idee hatten sozusagen oder den Wunsch, dass man die Kunst, also Tanz oder auch Schauspiel, das Spiel der Menschen miteinander durch Tanzen oder wie auch immer, wieder auch zu den Menschen bringt und rausholt aus diesen Studios oder aus den großen Häusern. Und wir hatten eben dieses Festival-Konzept geschrieben und uns damit beworben und sind dann nach Indien und haben, also man kann sich da auch nur für bestimmte Plätze in Berlin bewerben, weil die einfach groß genug sind, damit alles garantiert ist, eben auch Sicherheitswege, wenn irgendwas evakuiert werden muss. Oder der Alexanderplatz ist natürlich auch ein Platz, wo die Leute immer durchfahren, wo man gut hinkommt und so. Und dann mussten wir sogar schneller aus Asien zurück, weil wir eine Zusage bekommen haben, ohne dass wir damit gerechnet hatten, weil wir gehört hatten, dass es normalerweise immer so 1-2 Jahre dauert, bis so ein Konzept angenommen wird. So lange liegt das da auf dem Schreibtisch. Und so sind wir dann letztes Jahr nach Berlin zurückgekommen im Sommer und haben das Festival, aber wir hatten es für, ich glaube, für den Frühling hatten wir es uns gewünscht, aber nicht damit gerechnet, dass es passiert und durften es dann auf den Herbst verschieben und haben es dann eben auf dem Alex gemacht und fanden den Platz eigentlich ganz schön, weil er ja, also der Alexanderplatz ja ein Ort in Berlin ist, wo sich wirklich irgendwie jeder trifft, den jeder kennt und wo man dadurch auch irgendwie jeden abholen kann. Und das war so unser Wunsch, also dass wir nicht nur das sowieso schon künstlerisch interessierte Publikum abholen und im Zuge dessen auch andere Gedanken in den Köpfen der Menschen pflanzen, neue Leidenschaften vielleicht, ne? Mhm. Und auch einladen dazu mitzutanzen und dann vielleicht im Anschluss an das Festival auch einen Kurs regelmäßig zu besuchen, sondern ja, also tatsächlich jeden.
Das ist mir auch aufgefallen. Das ganze Festival ging ja über, ich glaube, 9 Tage. Ja, also es war schon ziemlich lange. Jeden Tag war was geboten. Und es war so heterogen, dass ja wirklich jedes Alter, jedes Geschlecht, egal wie jetzt abgeholt wurde, es war ja auch inklusiv teilweise. Mhm. Ich fand das nämlich sehr, sehr spannend. Und das war ja auch so, wir haben es ja auch besucht einen Tag mit unserer Tochter, die hat mitgetanzt auf der Bühne und war auch Feuer und Flamme. Das ist einfach total schön, weil Bewegung und auch Musik im Sinne, wenn Musik dabei eine Rolle spielt, dann ist das ja für jeden irgendwie ja mitreißend, mitfühlend und das fand ich so schön. Und dann auf dem Alex, das ist halt wirklich ja auch so ein Punkt, wo viele einfach nur umsteigen und das ist beschäftigt und da sind so viele stehen geblieben und man hat sie noch erreicht, so die Menschen, ne, die vielleicht einfach nur vorbeirennen. Das war auch irgendwie spannend zu sehen.
Was ist jetzt dieses Jahr? Festival oder Reisen oder beides?
Geplant ist jetzt erstmal beides, genau. Wir werden jetzt wieder Ende August, dieses Mal sogar länger, aber auch nur auf dem Potsdamer Platz werden wir das Festival machen.
Okay.
Und das ist dann, ja, wir haben es ja da noch nicht gemacht, aber gefühlt wird es ja weniger Laufpublikum, aber dann vielleicht eine konzentriertere Atmosphäre geben. Und dann müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aber dann ist die Idee danach dann sozusagen wieder zu reisen. Weil noch ist der Kleine nicht schulpflichtig und jetzt können wir uns sozusagen noch leisten zeitlich.
Ja, und wir sind noch nicht so richtig fertig darin, dass ultimative Konzept für uns gefunden zu haben. Also,
aber das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht, weil wir haben festgestellt, über die Jahre, die wir jetzt schon reisen, dass mit jedem Alter, das Ozean so passiert, wird das auch anders, das Reisen. Es verändert sich völlig für uns zumindest, weil wir machen ja super gerne Halt in Städten und rennen dann durch die Städte, gucken uns die an oder da ist noch eine Burg und da ist noch dies. Und wir merken jetzt zum Beispiel die Normandie nochmal ganz anders, als sie noch im Alter war, wo man sie tragen musste oder dies oder jenes, ne? Also alles geht jetzt anders. Jetzt können wir schon Wanderungen von 9 Kilometern machen oder so. Und das finde ich jetzt auch spannend. Das heißt, als Familie das Reisen, gerade auch im Van und so, verändert sich sowieso mit dem Kind nochmal. Und das lernt man immer alles dann neu kennen.
Können wir die Strecke nochmal fahren?
Reist ihr an dieselben Stellen nochmal?
Also jetzt gefühlt sind wir jetzt eigentlich gerade, aber das ist jetzt noch ein Prozess, der über den Sommer nochmal finalisiert wird. Also dass wir wieder wegfliegen. Also dass wir sozusagen nicht mit dem Van auflenken. Strecke, sondern den Van jetzt erstmal jetzt für so Kurztrips behalten und dann ja über den Winter. Also es geht dann wirklich primär darum, dass man der Kälte entflieht.
Das fühle ich.
Aber so richtig sicher sind wir uns noch nicht, ne? Um da mal so reinzugrätschen. Also wir sind gefühlt jeden Tag aufs Neue dabei zu diskutieren. Mhm. Also es ist ja auch, es kostet ja dann doch so ein großes Auto zu halten in Berlin und blöd, wenn wir es nicht nutzen und wir wissen ja, was wir damit haben auch. Also was das für ein Geschenk ist, auch so frei reisen zu können, ne? Aber ja.
Wollt ihr verraten, was bei euch so auf dem Programm steht oder worüber ihr so diskutiert, welche Region, welche
Und führt Länder? Der Weg vielleicht nochmal beim Plenterwald? Kriegt Rio noch Geschwister?
Das ist doch nicht im Plenterwald entstanden, sondern auf Gran Canaria.
Das ist aber schöner.
nicht aufmerksam zu
sein. Ich glaube, der Plenterwald wird zurzeit renoviert. Der ist jetzt nicht mehr so begehbar in dem Sinne, dass man da jetzt über Geschwister nachdenkt. Aber ja, auf Reisen, man weiß es nicht, was passieren kann. Mhm. Aber ja, es gibt verschiedene Optionen, aber das ist wirklich ja, fast täglich ändernde Vision, weil wir sie halt auch nicht ganz klar haben, weil es geht ja auch mittlerweile darum, dass der Rio auch älter ist oder was, und ist auch der Bedarf für uns beide, ein bisschen mehr zu machen als nur Kinderalltag, und dann ist die Frage, wo kann man das am meisten erreichen, also wo kann man sich auch ein bisschen eigenständig frei bewegen, und da ist dann schon die Überlegung, dass man nicht im Auto ist, dass man dann auch ein bisschen was machen kann oder einer mal den Kleinen hat und der andere kann losziehen.
Das war tatsächlich auch der Grund, warum wir jetzt ein halbes Jahr in Indien waren, ohne Van. Also zum einen haben wir festgestellt, im Van wäre es viel zu heiß gewesen im Sprinter. Also in Indien möchte man nicht im Auto sitzen, sei denn man hat eine richtig gute Klimaanlage. Aber auch, weil wir das Gefühl hatten, okay, es ist vielleicht auch nicht verkehrt, wirklich irgendwo länger an einem Ort zu sein und da noch auch nochmal andere Kontakte zu knüpfen oder vielleicht andere Kinder zu treffen. Mhm. Ja.
Hat nicht so gut funktioniert. Kann ich schon mal vorwegnehmen, habe ich gehört. Ah, über Sprachnachricht irgendwann.
Ja, Kinder, ja. Es ist ja auch so, dass man muss ja mit den Eltern dann auch verstehen. Ne? Es matcht einfach nicht immer so einfach.
Kennen wir. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende, aber ich würde natürlich gerne von euch hören, wenn man jetzt Lust auf euch bekommt, wenn man wissen möchte, wer ihr seid, wo kann man euch finden. Ihr müsst jetzt nicht eure Postadresse verraten oder eure Wohnadresse hier. Ist irgendein Kanal, den man da folgen kann? Oder?
Also wir sind vom 28. August bis 13. September auf dem Potsdamer Platz mit unserem Tanz-Mit-Festival. Und jeder, der tanzt oder tanzen lehrt oder etwas vortanzen möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Wir haben eine Webseite, das ist tanzmit.info.
Sehr gut, ja.
Mach du mal weiter.
Ja, auf Instagram, was wir nicht wirklich pflegen, aber Palo i Piedra, also mit Unterstrich,
und dann
Y.
Das packen wir euch in die Shownotes, das kommt eh mit rein.
Gott sei Dank.
Genau, da kann man uns theoretisch, war das mal eine Plattform, wo wir gesagt haben, müssen wir beide unsere Sachen darauf packen. Aber es war jetzt das letzte Mal mehr Distanz mit, dass wir da sozusagen die verschiedenen Akteure porträtiert haben. Flickr haben wir noch eine Facebook-Page und so. Aber
den Link findet man dann auch auf Instagram. Ne?
Irgendwo findet man die Links, ja.
Müssen wir nichts mehr vortanzen jetzt.
Das ist gut.
Ja, also in erster Linie seid ihr Lebenskünstler, kann man sagen. Oder ist das doof, wenn man das so sagt? Also ich glaube, ihr habt schon beide sehr, sehr viel gemacht und ihr habt aber beide ganz viel im künstlerischen Bereich gemacht und entwickelt euch da auch immer weiter. Das heißt, da kann auch eine ganze Menge passieren.
Ja, ich weiß nicht, ob wir immer, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ob ich immer so gelungene Bilder male unseres Lebens. Aber ich glaube, dass so immer in Bewegung bleiben und auch alles hinterfragen und sich bewegen buchstäblich. Also ob jetzt tatsächlich in einem Van, Sprinter oder einfach nur im Kopf, ist nicht verkehrt. Im Herzen natürlich auch, aber das zieht dann auch oft Zweifel mit sich. Und ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Erich Fromm, alles, was dein Glück ist, alles, was dein Herz durcheinander rüttelt. Ich glaube, es war nicht Erich Fromm, aber es rüttelt sehr oft. So. Und das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
Das muss ich eigentlich so stehen lassen für den Schluss.
Ich fand's jetzt auch
Uta, Steve, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja,
und
super.
War ein total schönes Gespräch. Katja, auch vielen Dank an dich.
Ich wollte jetzt noch sagen, ja, es war so schön. Ich habe so viel über euch erfahren und die Reise und überhaupt das
ich,
war.
Ich sehe dich schon singen auf dem nächsten Rainbow Gathering. Tut mir leid, Raphael.
Das ist okay, wir können es dann auch mal aufteilen.
Ah ja.
Also ich meine, ich muss ja nicht mitsingen, du darfst gerne singen.
Da kriegst du dann aber keine Chor, Suppe, erzählt, ne?
Du gehst dann zum Tanzen.
Ich lerne es bei euch auf dem Festival vielleicht.
Willkommen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall unsere Mission, dass wir sagen, jeder, der will, der kann bei uns mittanzen.
Ja, dem bieten wir eine Bühne.
Mhm. Baby.
Boah, ich krieg gerade schwitzige Hände, ne?
Ja.
Okay.
Schön also, war's.
Tschüss, danke bis
euch.
Bald.
Tschüss.
So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension. Und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de.
Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt Raphael Vogt, Idee und Redaktion Raphael Vogt und Kati Borg. Unser Basisfahrzeug Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel in L4H3. Und psst, 30% für die Camping-App mit dem Code VAN und davon 3, 2, 1, alles groß.